die Grundgeschichte der ganzen jüdischen Bibel ist der Exodus, der Auszug aus dem Sklavenhaus Ägypten. Darum geht es in den ersten 5 Büchern. Die Prophetenbücher erinnern eigentlich immer wieder an die Exodus-Erfahrung und fordern sie ein. Und der dritte Teil der jüdischen Bibel, Schriften genannt, meistens Weisheitsliteratur, versucht, diese Exodus-Erfahrung in den Alltag, ins tägliche Leben zu übersetzen. Frage: Was ist eigentlich die Essenz, was ist der innere Kern der Exodus-Erfahrung? Oft liest man, ja, der Ausbruch und der Auszug in die Freiheit. Und manche sagen, das ist die Blaupause für alle Revolutionen der Weltgeschichte. Wie ein autokratischer Herrscher sich versteift, Zugeständnisse macht, aber dann wieder zurückweicht und wie schließlich die Freiheit sich ihre Bahn bricht. Nun, schon der kluge Politikbeobachter Machiavelli hat geschrieben, eine Herrschaft zu stürzen ist relativ leicht. Eine neue Herrschaft aufzubauen ist ungeheuer schwer. Denn der Zug durch die Wüste zeigt, dieser Freiheit war das Volk nicht gewachsen. Also der reine Auszug kann es nicht sein. Mose und Aaron gehen ja zum Pharao und geben als Grund für den Auszug an, wir wollen am Sinai ein Fest für unseren Gott feiern. Das ist schon eher eine Spur. Und mit Sinai, und wir haben in der ersten Lesung das Zentrum der Exodus-Erzählung, zumindest dessen Anfang gehört, Mose steigt auf den Berg und er erhält dort die Tora, das Gesetz Gottes. Also könnte man sagen, das Gesetz, die Lebensordnung Israels, das ist es doch, was die Exodus-Erfahrung ausmacht und wo Israel immer zurückblieb, hinter der Einhaltung des Gesetzes. Aber das Gesetz ist es auch nicht. Das Gesetz ist eine Art Hilfestellung für etwas viel, viel Größeres in der ganzen jüdischen Theologie. Es bestraft die Bösen und belohnt die Guten. Aber das Eigentliche, worum es geht, kann nur Gott selbst machen. Die Versöhnung am großen Feiertag, dem Yom Kippur. Also, das Innerste der Exodus-Erfahrung ist Offenbarung Gottes. Dass sich der unsichtbare, unfassbare Gott des Himmels und der Erde dem Mose und einem Volk in besonderer Weise zuwendet. Das haben wir in der ersten Lesung gehört. Das ist das Innerste der Exodus-Erfahrung. Also der Schritt geht von Gott aus und ist biblisch in den Begriff Bund gefasst. Ein Bund, den Gott anbietet. Und der entscheidende Satz für die ganze Exodus-Erfahrung steht hier schon am Anfang. Wenn ihr auf meine Stimme hört. Das ist eigentlich der Pulsschlag der jüdischen Spiritualität. Das Du auf Du mit Gott und das Höre, höre Israel. Und wenn das geschieht, sagt der Gott Israels, seid ihr mein auserwähltes Volk, ja, mein besonderes Eigentum, ein heiliges Volk. Heilig ist immer ein Attribut Gottes und heißt ausgesondert von der Welt, von den Mechanismen dieser Welt. Und Auserwählung im Sinne des Gottes Israels ist etwas ganz anderes als innerhalb der weltlichen Mechanismen. Wenn ich auserwählt, wenn ich groß bin, dann sind die anderen klein. Dann muss ich mich groß machen und die anderen drücken. Und das ist im Grunde das Kain-Abel-Drama. Der Stärkere ist neidisch auf den Schwächeren, den Gott offenbar mehr liebt. Also wird er ausradiert. Das ist die Weltgeschichte. Ich gegen die anderen. Die Auserwählung Gottes schon in der Genesis, der kleine, der schwache Hauch, heißt Abel, wird gehoben. Aber auch der Mörder wird von Gott noch geschützt. Er bekommt es keinsmal, damit man ihn nicht ermordet. Und das ist die Erwählung Israels, sozusagen das Eigentum Gottes für die ganze Welt zu sein. Ich bin der Gott des Himmels und der Erde, der ganzen Erde, sagt er ja, schon am Anfang. Und nicht umsonst sind heute viele nachdenkliche, auch gläubige Juden entsetzt über die Politik ihrer eigenen Regierung, dass sie eigentlich die große universale jüdische Vision zugrunde richten und in den Nationalismus übelste Sorte zurückfallen. Also, das Innerste ist die Stimme Gottes an sein heiliges Volk. Und nun sind wir bei Paulus. Weil Paulus, dieser fromme Jude, der es sehr genau nahm, eine umwerfende Entdeckung macht. Er, der den historischen Jesus nicht kannte, begegnet, als er seine Anhänger verfolgt, wohlgemerkt nicht blindwütig, sondern mit Haftbefehlen des Hohen Rates, ihm begegnet der Auferstandene. Und da ist seine Grundentdeckung, dieser hingerichtete Messias ist die Stimme Gottes, ja, ist die Liebe Gottes für alle Menschen, für das, was Israel immer sein sollte, ein Zeichen für die Welt. Das ist in diesem Menschen verkörpert und erlebt. Er lebt in mir und er sendet mich. Das ist eigentlich die pulsierende Mitte des Paulus. Und gegen Ende seines Lebens bringt er das, was ihn innerlich bewegt, Leben aus der Gegenwart des Auferstandenen, als Heil für alle Menschen, das bringt er in einen theologischen Traktat, den sogenannten Römerbrief. Und da heißt die Botschaft im Evangelium, und für Paulus ist Evangelium nicht die Jesusgeschichte, er bringt keine einzige Jesusgeschichte. Evangelium ist für ihn die frohe Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Im Evangelium ist die Gerechtigkeit Gottes, die zuvorkommende Liebe Gottes, so müsste man es übersetzen, geoffenbart. Wieder Offenbarung als Zentrum, als roter Faden der gesamten Bibel, des Alten und des Neuen Testamentes. Und zwar aus dem Trauen, aus der Treue Gottes, der den ersten Schritt macht, zur Treue, zum Trauen des Menschen als Begegnungsgeschehen. Und das hat ihn überflutet und sein gesamtes Leben geprägt. Und das entfaltet er am Anfang des Römerbriefes. Nun, Paulus war Realist und Seelsorger genug, dass er wusste, mit einem Halleluja-Optimismus, mit einer Dauerekstase lässt sich nicht leben. Deshalb kommt er im 5. Kapitel, und die zweite Lesung setzte da ein, auf das Problem, dass dieser Glaube an die zuvorkommende universale Liebe Gottes in die Bedrängnis kommt. Und er bittet im 1. Vers des 5. Kapitels: Lasst uns Frieden halten mit Gott. Frieden als innere Einheit mit sich, Frieden mit dem, was Gott will, Frieden mit der Wirklichkeit, wie sie ist. Denn die Wirklichkeit liefert uns täglich Geschehnisse, Nachrichten, Furchtbares, was uns in Bedrängnis bringt. Und die Bedrängnis soll uns in die Geduld führen und die Geduld in die Hoffnung. Das ist für die nächsten Kapitel sein zentraler Begriff. Glaube an die Gerechtmachung durch Gott heißt Leben in Hoffnung. Und da hat unsere Lesung eingesetzt. Diese unsere Hoffnung, als Auferstandene zu leben, mitten in der Bedrängnis, die wird nicht enttäuscht und beschämt, weil jetzt schon die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Und dann, er ist ja immer am Begründen. Hochkompliziert hört sich das an, vor allen Dingen, wenn die Texte noch schräg übersetzt sind. Und dann macht er einen Vergleich und sagt: Christus, als wir noch schwach waren, als wir noch vor Gott davonliefen oder gegen Gott waren, ist zu dieser Zeit für uns gestorben. Und im Menschlichen wird man kaum für einen Gerechten sterben, vielleicht wird man für ein Ideal, für das Gute sein Leben hingeben, aber Gott hat seine Liebe dadurch bewiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist sozusagen seine Steigerung vom Kleineren zum viel Größeren, zum Überbietenden. Und erst recht, wenn das so ist, müssen wir jetzt, wo wir versöhnt sind, auch in aller Bedrängnis doch von Gott im Leben bewahrt werden. Und dann eine seltsame Formulierung: fern vom Zorn. Das ist etwas, was in der Bedrängnis passieren kann. Ich würde es auch nicht Zorn nennen. Manchen Menschen ist die Enttäuschung des Lebens als Verbitterung ins Gesicht geschrieben. Das ist Zorn. Oder wenn man Ehepaare in einem Lokal beobachtet, die eine halbe Stunde zusammensitzen und kein Wort miteinander reden und der Gesprächspartner das Handy ist. Das ist Zorn, die Erstarrung von Beziehung und Leben. Oder Zorn könnte auch sein, dass das Schreckliche, dass mir das Kind gestorben ist, dass dieser Unfall passierte, dass dieser Krebs eingeschlagen hat, dass das eine Strafe Gottes ist. Nein, wir werden im Leben bewahrt werden, sagt er. Denn, und dann wiederholt er das wieder, wenn wir im Tod Jesu als Feinde Gottes schon versöhnt wurden, dann werden wir doch als mit ihm Auferstandene erst recht geschützt werden im Leben des Auferstandenen, meint er. Und dann steigert er das im letzten Satz. Mehr noch, wenn wir gerade in der Bedrängnis freudig uns zu Gott bekennen, werden wir doch erst recht bewahrt werden. Also das ist seine Aussage, und mich trifft immer wieder ein Satz, dass Alfred Delp in seinen letzten Lebenswochen in die Feder schreiben konnte: Die Welt ist Gottes so voll. Mitten in der Bedrängnis. Aber das ist Glaube. Das ist Erwählung. Und da setzt das Evangelium an. Im Grunde wird im Matthäus-Evangelium sehr klar, was für Jesus die jüdische Erwählung ist. Er sendet seine 12 zunächst zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Israel soll sozusagen der Leuchtturm das Paradepferd sein und am Ende als Auferstandener geht zu allen Menschen, geht zu den Heiden und lehrt sie die frohe Botschaft. Und hier heißt Erwählung, heißt das Zentrale, dieser Auferstandene, der hier schon spricht im Evangelium, er hatte Mitleid mit den müden und erschöpften Menschen. Und unter der Konsumoberfläche, unter der Glitzerwelt von einem Event nach dem anderen, erleben wir heute viel Verlorenheit, viel Erschöpfung, Burnout. Und da sagt er seinen Leuten, ihr habt diesen Schatz umsonst bekommen, diese Erwählung, diese Liebe Gottes. Gebt ihn weiter. Gebt ihn weiter mit eurer ganzen Person. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst verschenkt euch. Sich selbst zu geben, das ist die Mitte des Evangeliums, aus der Erwählung durch Gott heraus. Im Grunde ist das die durchgängige Linie der ganzen Heiligen Schrift. Und wenn wir es jetzt gegen Schluss in drei persönliche Haltungen übersetzen würden, dann würde ich eine Formulierung von Teilhard de Chardin übernehmen in seinem wunderbaren Bändlein über das Glück des Daseins. Er sagt, ein glücklicher Mensch muss in sich zentriert sein. Er muss bei sich bleiben können. Er muss an seiner inneren Einheit arbeiten und dadurch hörfähig bleiben. Er muss zum Zweiten dezentriert sein. Ein Mensch für andere, der wahrnimmt, wo hakt's bei dem, wo ist hinter den Augen eine tiefere Traurigkeit zu entdecken, eine Enttäuschung. Dezentriert auf andere und schließlich überzentriert auf etwas Größeres hin, letztlich auf den unbegreiflichen Gott hin. Meine lieben Mitchristen, sind wir froh, dass wir in diese große Tradition einsteigen können, in den Bund Gottes mit der ganzen Schöpfung. Und das ist auch heute ein drängendes Anliegen und mit der ganzen Menschheit. Und halten wir in unseren Zeiten neuer Grenzen, Abschottungen, Feindschaften, Nationalismen, halten wir diese große Vision hoch, dass wir an den Gott aller, an den Gott des Himmels und der Erde glauben können. Amen.